Ich bin ein Sonntagskind und das ist meine Selbstdefinition. Und meine Mama hat mir das auch immer gesagt, Sonntagskinder haben Glück und zwar meine Identität. Ich bin die, die immer Glück hat. Und wenn ich mal Unglück hatte, dann bin ich sofort irgendwie in meine Ecke gebogen, sodass es sich wieder glücklich angefühlt hat. Zum Beispiel meinen ersten Zweier in meinem Leben. Ja, das war für mich ein Drama, ja, und zwar peinlicherweise in Turnen. Also das ist ja noch peinlicher. Und dann habe ich halt einfach geübt und habe geschaut, dass ich diesen Fegeaufschwung hinkriege und so, damit das dann schnell wieder gut ist. Es gab dann später ein bisschen größere Punkte des Scheiterns, vor allem meine verpatzte, zum zweiten Mal verpatzte Aufnahmeprüfung für das Konzertfach Querflöte, wo mir dann riesengroßer, der große, eine Lebenstraum zerplatzt ist. Was habe ich gemacht? Noch am selben Nachmittag habe ich auf der Rückseite der Musikuni-Zeitschrift meine Anzeige für Kindertheater. Ich habe sofort angerufen, habe sofort mich dort beim Training beworben und habe schon ein paar Tage später irgendwie eine Rolle gehabt und eine neue Selbstdefinition. Also so schnell ist das früher gegangen. Und ich habe auch wirklich viel Glück gehabt, vieles gelungen in meinem Leben. Naja, und dann kam das Jahr 2008 und der Unfall meiner Familie, der Tod meines Mannes, meiner Kinder. Und ich glaube, wenn ich heute zurückschaue, habe ich damals etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich auch einmal liegen bleiben zu dürfen. Und wenn ich heute sage, dass ich ein im großen Bogen oder im langen Horizont betrachtet immer noch diese Fähigkeit des Aufstehens, diese Phönix-Qualität habe, ist für mich wirklich dieses wesentliche Element dazugekommen, dass ich mir Zeit nehme, dass ich es eben nicht ganz schnell mache, sondern dass ich mir wirklich auch erlaube, einmal einfach ja, zu realisieren, zu trauern, Abschied zu nehmen und mich nämlich wirklich neu zu definieren und nicht nur in die Schubladenkiste dieser eh schon bekannten Alternativen zu greifen, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist es, was sich vielleicht neu in mir entwickeln darf?
Barbara Pachel-Eberhardt ist Autorin, Schreibpädagogin und Trauerbegleiterin. Das ist es, was sich bei ihr neu entwickelt hat, nach dem Jahr 2008. Vorher war sie Clown bei den Roten Nasen Clown-Doktors und verheiratet mit einem Clown. Ihr Mann Heli und die gemeinsamen Kinder Timo und Fini, damals 6 und 2 Jahre alt, sind 2008 nach einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gestorben. Timo und Fini waren noch einige Zeit auf der Intensivstation. Barbara Pachel-Eberhardt hat sie begleitet. 2 Jahre später wurde ihr erstes Buch 4-3 zum Bestseller. Mit ihrem zweiten Mann, Schauspieler Ulrich Reintaler, hat sie eine Tochter, Erika. Erika wurde 9 Jahre nach dem Tod von Barbara Pachel-Eberhardts erster Familie geboren. Damals, 2008, als Heli, Timo und Fini gestorben waren, ist sie zum ersten Mal nicht gleich wieder aufgestanden, wie ein Phönix aus der Asche. Sie ist liegen geblieben, wochenlang. Und sie hat begonnen zu schreiben.
Ich habe die Zeit genutzt mit Schreiben. Also war mein erster Impuls, einfach zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Ich habe Briefe geschrieben an meine lieben 3 im Himmel vor allem. Und ja, das war so meine Plattform der Neudefinition, der Neuerfindung, das Schreiben eigentlich. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war gehen, gehen, gehen. Ich bin so viel durch die Wälder gestreunt und einfach ziellos. Und viel mehr an guten Gedanken haben mich gefunden, als ich, dass ich sie überhaupt gesucht hätte. Und auch die Lebenskraft, die dann irgendwann während dem Gehen, also zuerst schleppt man sich dahin, und irgendwann bei irgendeinem Schritt merkt man plötzlich, jetzt hat man Lust oder jetzt hat man wieder Energie oder mag noch diese 2 Schritte weitergehen oder plötzlich ist man neugierig, was dann noch um die Ecke wartet im Wald und findet irgendwas oder geht wieder nach Hause ins sichere Nest.
Nur 4 Wochen nach dem Tod ihrer Familie nimmt Barbara Pachel-Eberhardt wieder ihre Arbeit als Klinikclown auf.
Diese Frau Dr. Heidi Appenzeller, also mein Clown-alter Ego, das ist ja das Tolle beim Clown. Man hat da sozusagen ein zweites Ich. Und man zieht sich, das haben wir auch immer geübt, ja, dieses Kostüm anzuziehen, die Nase aufzusetzen und damit in diese andere Identität und damit auch in eine ganz andere Sicht auf das Leben zu schlüpfen. Und die hat einfach nach wie vor in mir gewohnt und die konnte ich herbeiholen. Und es gab wirklich Tage, da habe ich zu Hause nicht gewusst, wie ich aus dem Bett aufstehen soll und alles war furchtbar. Und die haben mich zusammengerafft und bin hin zum Einsatz, weil da war auch immer eine Kollegin oder ein Kollege, die haben gewartet und wenn ich nicht gekommen bin, dann hätten die nicht arbeiten können. Also es war auch eine Verantwortung, weil wir immer zu zweit gegangen sind. Und dann habe ich mir dieses Kostüm angezogen und was man noch dazu sagen muss, der Clown ist ja keiner, der einfach lustig ist, sondern der Clown ist einer, der einfach ganz authentisch ist in seiner Rolle. Also nicht als Barbara, die trauert um ihre Familie, aber als Heidi Appenzeller, die vielleicht heute müde ist oder grantig ist oder was auch immer. Das alles hat Platz im Clown. Der Clown übertreibt es halt dann ein bisschen und bringt es auf den Punkt und so wird er für die anderen lustig und ist zum Teil auch ein ganz großer Katalysator für die Gefühle der anderen Menschen. Also wenn ich als Clownin ins Krankenhaus gehe und klar schaue ich, ob das Kind es gerade verkraftet, ja, oder ob es gerade schwach ist, aber wenn ich einmal als Clown auch mal die Türen knall, ja, ich bereite es halt ein bisschen vor, ich sag's vorher und so. Aber mein Gott, wie erleichtert sind Eltern, ja, dass sich das ein Clown traut, was sie sich nicht trauen. Oder dass ein Clown einfach nur Schimpfwörter sagt. Oder was auch immer. Das alles war erlaubt. Und das war natürlich für mich auch eine wunderbare Art, mich zu spüren und ich sein zu dürfen und mir nichts zu verbieten.
Die Fähigkeit, nach einem schlimmen Ereignis wieder aufzustehen und weiterzugehen, man spricht hier von Resilienz. Das kann man lernen, sagt Barbara Pachel-Eberhardt.
Ich scheine ja ein resilienter Mensch zu sein. Und das habe ich ja erst bemerkt, nachdem ich quasi auf die Probe gestellt wurde vom Leben und vom Tod. Und danach habe ich mich natürlich damit beschäftigt, auch weil ich dann ja trauernde Menschen begleitet habe und bis heute ja Menschen begleite, die in Krisen sind oder wie auch immer. Und ja, ich bin 100% davon überzeugt, dass man Resilienz üben kann. Es gibt sehr viele Bücher über Resilienz, auch Resilienz in Unternehmen, sehr gefragt. Ich bin sehr gegen Resilienz, wenn es heißt, wir müssen einfach immer resilienter werden, um immer mehr widrige Umstände immer besser ertragen zu können, ohne zusammenzubrechen. Also das ist ein bisschen die Gefahr bei der Resilienz, dass wir auch das von uns selber verlangen. Und mein Weg der Resilienz ist sehr nah dran an der Traumatherapie. Und da geht es ganz stark darum, sich selbst zu verstehen, sich selbst lieb zu haben, sich selbst einzugestehen, was man wirklich fühlt. Es geht um den Umgang mit Gefühlen, also um den wahnsinnigen Mut. Und das ist bis heute für mich eine unglaubliche Mutaufgabe, Gefühle wirklich zu spüren und nicht wegzudrängen. Und das ist für mich ein Schlüssel der Resilienz. Ein anderer Schlüssel für mich ist diese Fähigkeit. Also ich habe mal irgendwo gehört, das Allermachtvollste, was wir in uns haben, das Allergrößte und Wertvollste ist unsere Aufmerksamkeit. Und die kann entweder irgendwo hingehen und wir rennen ihr nach, wie ein wilder Hund, wo wir an der Leine hängen und nicht der Hund, oder wir sind das Herrchen quasi oder Frauchen dieses Hundes, Hündchens, und lenken es und führen es. Und wo lenken wir unsere Aufmerksamkeit hin? Und wenn es um Resilienz geht, dann sind für mich so ein paar Stellen, wo ich meine Aufmerksamkeit gerne hinrichte. Ist mein eigener Körper, vor allem dieser Bereich da so über dem Bauch, also dieser Oberbauch, wo es dann oft so brennt oder zittert oder flackert und das einfach mal zu erlauben. Dann, wo ich sie noch gerne hinrichte, ist, in die Vergangenheit zu schauen, wo habe ich denn schon was geschafft in meinem Leben oder wo habe ich gute Erfahrungen, wo habe ich mich gut gefühlt zuletzt, ja, und mir diese Ereignisse zu visualisieren und sie wieder herzuholen. Und das Dritte, dieser Punkt der Dankbarkeit. Also was ist denn jetzt in meinem Leben, was gut ist? Noch so ein schöner Satz, den ich irgendwann gehört habe, den habe ich im Englischen gehört von einer Frau, die hat gesagt, sie sagt sich dann immer vor, nothing bad is happening. Nothing bad is happening. Und auf Deutsch übersetzt so, es ist nicht schlecht, was hier passiert. Ja? Oder es passiert nichts wirklich Schlimmes. Und man kann, also dieser Satz stimmt nicht immer, aber viel öfter, als man glaubt. Und wenn man sich so vorsagt, dann ist es so, wie wenn es Klick macht im Inneren und man sagt, ah ja, Und das, was ich gerade für ein Drama halte, naja, vielleicht so schlimm, das ist ja nicht wirklich ganz schlimm. Und so, also das, eben diesen Blick aufs Jetzt, was ist denn alles gut und wie kann ich das, was sich gerade nicht gut anfühlt, anschauen, sodass ich mich damit versöhne und irgendwie es hineinnehme in mein Ja zum Ganzen. Das sind für mich ein paar Aspekte von Resilienz.
Die Corona-Zeit ist für viele von uns ein Härtetest. Auch Barbara Pachl-Eberhardt war und ist gefordert. Ein bisschen geholfen hat ihr die Clown-Perspektive.
Mein Arbeitsfeld, in dem ich immer Clown war, hat sich ja plötzlich auf die Straße verlagert. Weil diese Masken, ich kannte das ja alles aus dem Krankenhaus, das war ja 10 Jahre mein Arbeitsplatz, da haben wir natürlich alle Masken aufgehabt, immer. Und dann habe ich mir plötzlich gedacht, in der Straßenbahn sitzen jetzt plötzlich auch überall Clowns und Kollegen und so. Und manchmal habe ich gedacht, ich setze mir die Nase auf. Also so, das hat mir sehr geholfen natürlich. Beruflich muss ich sagen, katastrophal. Ich bin selbstständig, ich war in der Erwachsenenbildung tätig oder bin es bis heute, Gott sei Dank. Und ich musste wirklich von einem Tag auf den anderen mich und meinen Beruf neu erfinden. Hier habe ich wieder meine Stehaufmännchen, Weibchen-Qualitäten herausgekehrt, habe ganz schnell reagiert, habe ganz schnell einen Blog geschrieben, wo da ein Buch draus geworden ist. Ich habe ganz schnell Online-Kurse kreiert und und nach 1,5 Jahren musste ich merken, ich habe mich völlig überanstrengt, völlig überfordert. Ich habe so viel neu erfunden, dass ich nur mehr erschöpft war. Und jetzt eben vor einiger Zeit war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, na, ich muss jetzt ein bisschen zurücktreten, habe auch wirklich mein Leben ein bisschen umgebaut, habe viele Fixkosten reduziert und so. Also ja, das war Anstrengung, körperliche Anstrengung, muss ich sagen. Im persönlichen Umfeld ist viel Gutes dazugekommen, gerade weil wir Mütter von unseren Kindergartenkindern sehr, sehr zusammengewachsen sind in dieser Zeit. Und, also jetzt habe ich auch die Quarantäne hinter mir zweimal, einmal als K1 mit meiner Tochter und einmal als wirklich Corona erkrankt. Da waren wir 12 Tage zu Hause, weil 2 Tage bevor wir überhaupt getestet waren und dann halt bis zum Schluss. Und ich muss sagen, für meine Tochter und mich war das sehr anstrengend, die ist 4. Dann sagen alle immer, ach, sie darf jetzt Fernsehen, so viel sie will. Nur das Blöde ist, mein Kind schaut nicht so gern fern. Also mehr als 1 Stunde am Tag geht da nicht. Und das heißt, wir waren wirklich miteinander konfrontiert. Und ich muss sagen, das hat sie sehr reifen lassen, hat uns sehr reifen lassen als Mama und Kind. Und jetzt hat der Kindergarten schon wieder zu. Und jetzt muss ich zum ersten Mal sagen, ich habe mich darauf gefreut. Also das Schöne ist ja, und das ist auch sowas, was ich von 2008 kenne. Damals habe ich gesagt, das Schöne ist, ich habe jetzt für alles eine Ausrede. Also ich kann jetzt immer sagen, ich kann nicht, weil meine Familie ist ja gestorben. Und das war auch ein ganz schwieriger Prozess, eines Tages nach 2 Jahren oder so, wo ich gemerkt habe, ich will jetzt eigentlich nicht mehr mich als Trauernde definieren, habe ich gemerkt, das Schwierigste ist, auf diese Ausrede zu verzichten. Und das kennen andere Menschen. Also bei mir war es wirklich auch freiwillig. Bei mir hat man ja mit diesem tragischen Schicksal irgendwie, man hätte ja 21 Jahre Trauerzeit. Also man sagt ja so 7 Jahre und mal 3, haben es dann alle gesagt, ist ja auch gestattet. Ja. Aber meistens ist es ja eher so, dass nach einem halben Jahr bis maximal einem Jahr dann eher das Umfeld sagt, komm jetzt, ist nicht schon gut. Also die werden ungeduldig und das ist für Trauernde oft ganz schwierig. Ja. Also schön ist es, wenn es von selber kommen darf. Eben dieser Entschluss, ich mag jetzt nicht mehr die hauptsächlich Trauernde sein. Aber ja, mir war damals klar, damit verzichte ich auch auf die Ausrede, auf die Dauernde. Und jetzt ist es halt wieder ein bisschen so, ich habe so das Gefühl, Corona ist schon, also gibt uns die Möglichkeit auch immer wieder der kleinen Ausrede. Und das ist unser gutes Recht, weil es ist so wahnsinnig schwierig. Wenigstens haben wir ab und zu diese, also es ist ja dann auch keine Ausrede. Es ist ja wirklich auch ein Grund. Also wenn ich 12 Tage in Quarantäne war im Jänner, kann ich glaube ich im März noch sagen, ich habe immer noch nicht alles aufgearbeitet. Geht jetzt leider nicht. Und wozu sage ich nein? Natürlich eher zu den Dingen, die nicht, wo ich nicht Hurra sage. Und also wieder so ein bisschen eine Möglichkeit, mehr wir selber zu sein, zu uns zu stehen.
Manche Veränderungen im Leben beginnen wir, weil wir es wollen. Andere, weil wir es müssen.
Ich merke oft die Dynamik, wenn man was muss. Zuerst einmal reagiert man und muss es hinnehmen und ist vielleicht auch empört oder wütend oder so. Und dann kommt vielleicht dieser Punkt, wo man sagt, jetzt mache ich es noch einmal ganz anders. Jetzt erfinde ich mich wirklich neu. Ja, und ich nehme es als Chance. Und da kommt auch so ein bisschen ein Trotz oder ein bisschen ein Knirschen. Ja, so, ich will es aber jetzt so. Und ich glaube, an dem Punkt, der ist sehr interessant und sehr wichtig für unser Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja, eben, ich nehme es nicht hin, ich gestalte selber. Und also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, in dieser Erstreaktion, in dieser Trotzigen, macht man oft auch einen Blödsinn. Also ich habe damals, 2008, eine Freundin gehabt, eine Enge, die mir, also sie ist immer noch meine Freundin, und die hat Erfahrung gehabt mit Trauer, weil ihr Freund vor längerer Zeit Suizid begangen hat. Und die hat zu mir gesagt, Barbara, in dem kommenden Jahr, ich bitte dich eins, triff keine sehr teuren Entscheidungen und unterschreib lieber keine Verträge. Und ich habe es doch gemacht und ich habe dann gewusst, was sie gemeint hat. Also ich habe sogar einen Mietvertrag unterschrieben für eine Wohnung, in die ich dann nie gezogen bin und musste 3 Monate dann zahlen. Hätte sogar ein Jahr zahlen müssen, ne? Furchtbar. Aber dieses Prinzip, eben jetzt mache ich was und ich will jetzt aber selbst entscheiden. Ne? Und das ist ja meistens nicht der Punkt unserer allertiefsten Weisheit. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir uns auch verzeihen, wenn das ein Blödsinn war. Ja? Und wir müssen nicht, weil wir sagen, ich entscheide aber jetzt, sofort das Richtige entscheiden. Ich glaube, wir dürfen da auch echt auf die Nase fallen oder gegen eine Wand rennen. Und die zweite, dritte Entscheidung ist dann oft die, die uns wirklich dann in die nächste richtige Richtung führt. Was ich nicht mag, ist dieser Satz, sei kein Opfer, ja, oder inszenier dich nicht als Opfer, was man ja dann oft hört. Doch ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen im Leben, dass wir wirklich oft auch Opfer sind. Also ich war Opfer dieses Unfalls 2008. Ja, und ich glaube, man hat als Opfer auch bestimmte Aufgaben dann. Ja. Wahnsinnig schönes Buch gibt es von William Worden, und ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist über Trauer, so ein blaues Buch. Und der beschreibt 4 Aufgaben der Trauer. Ja, und eine dieser Aufgaben heißt, das überhaupt einmal zu realisieren. Ja, und das heißt nicht, oh ja, ich weiß, es ist so, ja, sondern wirklich in seiner Tragweite zu realisieren. Ja, zu merken, welche Dominosteine fallen da jetzt noch alle um? Was hängt da alles dran? Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das, was mir da widerfahren ist? Und eine zweite Aufgabe ist so auch dieses Mitgestalten, dieses Selbstgestalten, es aktiv eben mitgestalten. Und dann gibt es noch 2 andere Aufgaben, da kann man nachlesen, Worden, Aufgaben der Trauer. Und ich glaube, das ist eben das, wenn ich Opfer werde, dann heißt das erst einmal innehalten und realisieren, okay, was ist alles betroffen für Lebensbereiche, für Ereignisse in meinem Leben, für Lebenspläne auch vielleicht, aber auch was nicht, ja, was ist nicht betroffen. Es gibt ja auch so heile Bereiche, die nicht betroffen sind. Und dann eben dieses, was kann ich mitgestalten auf meine Weise und wie will ich das machen? Das, ja, das da kann ich tun als Opfer und das muss ich auch tun als Opfer einer Situation. Und dann werde ich langsam, langsam vom Opfer eben zum Mitspieler, vielleicht zum Probierer, vom Opfer zum Probierer, zum Erkenner. Und dann irgendwann zum Woller. Ich glaube, das ist so die Reihenfolge. Ich kann sagen, dass durch den Tod meiner Familie mein Glauben, der immer da war als Prinzip. Also, dass das nicht alles ist, dieses Gewurstel hier auf der Erde, das habe ich irgendwie, hätte ich so nicht gesagt als Kind, aber habe ich irgendwie schon sehr bald für mich entschieden, war Teil meiner Weltsicht. Ich kann sagen, dass ich in diesen Tagen, in denen meine Kinder noch auf der Intensivstation gelegen sind, Erlebnisse hatte, die ich spirituelle Erlebnisse nenne oder transzendente Erlebnisse und sogar wirklich das, was man Nahtoderlebnis nennt, also von dem ja viele berichten, die irgendwie herztot waren oder so tot und dann wieder zurückgekommen sind ins Leben, da gibt es ja ganze Bücher darüber, was die berichten. Und ich kann sagen, ich war dort. Ich war selber nicht verletzt, ich war selber nicht klinisch tot, Aber ich war dort an dem Platz und ich habe vorher diese Nahtoderlebnisse nicht wirklich gekannt. Also ich habe diesen Film Flatliner mal gesehen und so. Theoretisch habe ich gewusst, da gibt's was, aber wie das wirklich ist und wie sich das anfühlt und so, das habe ich nicht, hätte ich nicht gewusst. Und ich habe es erst nachher dann gelesen, diese Bücher, und habe mir gedacht, hups, da war ich ja. Also ich bin mitgegangen mit meiner Tochter und das war wirklich ein physisches, ein körperliches, ein höchst reales Erleben. Und seit damals kann ich überhaupt nicht mehr das wegblenden, was da auf uns wartet. Und insofern hat dieser Satz, nothing bad is happening, noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Weil das, was hier auf der Erde passiert, das ist ja überhaupt nicht das, was wirklich passiert. In Wirklichkeit ist ja da diese ganz andere Ebene. Ich denke mir ja manchmal, also ich weiß nicht, wo sich das hinentwickelt mit uns Menschen da auf dieser Erde, manchmal stelle ich mir vor, vielleicht wartet dann nachher Gott auf uns und sagt, gut, die Aufwärmübung habt ihr jetzt gut gemacht, super, ja, war echt schwer, ich gebe es zu, ja, Bootcamp, aber jetzt machen wir das Wirkliche, jetzt wird's schön. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja einen Planeten, der heißt dann nicht mehr Schwerde, sondern Leichte. Und da dürfen wir dann alles, was wir da so gelernt haben, jetzt dann an Wiederaufstehen und an sich lieb haben. Und dann sich zublinzeln und zulächeln und ja, singen und all das dann einfach genießen. Also so wie meine Tochter jetzt, meine jetzige kleine Tochter, bis sie 3 war, war sie immer mit auf meinen Seminaren. Das Babysitterin war mit und sie war mit. Und ich weiß noch, einmal, da wollte sie dann wirklich auch in den Seminarraum rein. Da habe ich ihr dann neben mir einen Sitz hingestellt und dann hat sie sich draufgesetzt, diese kleine 2-jährige Maus. Und dann sind so die meine Seminarteilnehmerinnen gekommen und sie hat sich hingesetzt und gesagt, so, jetzt fangen wir an. Nehmt alle was zum Schreiben? Und dann, ja, und dann haben wir also angefangen und dann ist sie irgendwann mit der Babysitterin raus. Und also so dieses, ich nehme dich mit an die Schwelle und ich lasse dich so ein bisschen erleben, wie es da ist, damit du um mich weißt. Das hat meine Familie für mich gemacht. Die haben mich mitgenommen an die Schwelle. Ich weiß um sie, ich weiß, wie es dort ist. Ich weiß, dass es denen gut geht, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Ja, und ich weiß, dass ich dort eines Tages auch sein darf.
Barbara Pachel-Eberhards Tochter Erika ist heute 4 Jahre alt und manchmal hat sie Sehnsucht nach ihren Geschwistern.
Ich habe mir immer so abstrakte Gedanken gemacht, also wie ich sie da noch als Säugling im Tragetuch hatte. Ich dachte, wie werde ich ihr das mal sagen? Und ich habe keinen Plan gehabt und es hat sich dann ganz natürlich ergeben, dass wir einfach mal so in meinem Bücherregal, da stehen Fotoalben und dann hat sie die halt rausgezogen und dann war zuerst meins, wie ich ein Kind war und dann ihres und dann gab es halt noch dieses dritte mit diesen Fotos von dieser Familie, von diesem Mann mit Klauen, Nase und diesen 2 Kindern und da habe ich dann ganz natürlich, da war sie 1 Jahr oder so und wir haben drin geblättert und ich habe ihr die Namen gesagt und gesagt, das und ich habe dann nicht von Anfang an gesagt, das ist dein Bruder und deine Schwester, sondern ich habe gesagt, ich habe früher schon einmal Kinder gehabt. Und das waren meine Kinder früher. Und das hat sie ganz gut nehmen können. Und mittlerweile jetzt sind dann im Kindergarten so die ersten Geschwisterbabys gekommen. Und da hat sie halt gesagt, sie möchte auch so gerne ein Geschwister. Und da haben wir dann angefangen, darüber zu reden, dass sie eben auch Geschwister hat, dass die aber schon gestorben sind. Und dann hatten wir eine sehr interessante Phase, also in der Zeit des ersten Lockdowns, wo dann auch mein Onkel gestorben ist zum Beispiel an Corona und überhaupt dieses Thema Tod plötzlich im Raum war, da hat sie plötzlich selber gesagt, weil da habe ich ihr dann schon gesagt, deine Geschwister sind im Himmel, denen geht's gut. Und dann hat sie plötzlich gesagt, ich will auch tot sein. Ich will zu meinen Geschwistern. Gott sei Dank bin ich da nicht erschrocken, weil wenn ich das erzähle, manche sagen, selbstmordgefährdete 4-Jährige oder so. Nein, ich glaube nicht, sondern ich glaube, meine Aufgabe ist jetzt wirklich, ihr zu zeigen, wie schön die Welt ist. Weil dass der Himmel schön ist, das wissen wir. Und ja, ich glaube, eben, der Himmel ist aber nicht alles. Wir haben auch die Erde und da kann man ziemlich viel Schönes tun.